Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Die Plattform auf Radio Free FM 102,6 MHz mit unserem Kommunalwahl-Special, kann man ja schon sagen. Wir haben bis nächste Woche noch die Parteien eingeladen. Gestern war die FDP am Start. Heute habe ich zu Gast die Linken, vertreten durch Eva-Maria Klate-Braun, Christa Meyerhofer und Heinz-Peter Zagermann. Mein Name ist Dominik Köstler. Ich führe jetzt so ein bisschen die nächste Stunde durch die Sendung. Und ich finde es immer ganz schön, vielleicht gerade auch zu Beginn, wenn man eben auch Politiker im Studio hat, so eine kurze Vorstellungsrunde und auch so ein bisschen Background. Einfach so, was denn bisher so alles gemacht wurde.
Ja, also ich bin die Eva Glate-Braun und ich finde das echt toll, dass ihr das wieder macht. Ihr habt es ja, oder wir haben das ja, weil ich gehöre ja auch zu einer Redaktion hier auf Free FM, schon zu verschiedenen Wahlen gemacht und eine Stunde, das ist ja dann auch ziemlich ausführlich und da kann sich dann der Zuhörer dann doch ein Bild davon machen. Wir hatten ja auch schon die erste Sendung, nämlich im Lokaltermin. Da ging das auch 2 Stunden lang. Aber da waren halt alle, die am Start sind, eingeladen. Ja, wie gesagt, mein Name ist Eva Glate-Braun. Ich bin Sprecherin der Linken hier vor Ort. Und die Linke hat verschiedene Themen hier angefasst, wie zum Beispiel als Hauptthema den sozialen Wohnungsbau. Ich glaube, das ist ein ganz heißes Eisen hier in Ulm. Dann natürlich auch kostenfreie, flexible Kitas, was auch wirklich für viele, egal in welchen Berufen sie sind, egal ob sie zu Hause sind, eine ganz wichtige Sache ist. Und gerade für die, die so ein ganz kleines bisschen mehr als über der Grundsicherung verdienen, ist das, glaube ich, ganz hart, denn da gehen die Preise bei unseren Kitas mächtig in die Höhe. Ja, dann setzen wir uns für den Klimaschutz in Ulm ein, denn es wird keine soziale Politik ohne Ökologie geben. Das ist dann irgendwann nicht mehr möglich. Und eins meiner besonderen Themen ist natürlich noch die Kultur, denn ich habe viele Jahre im Kulturbereich gearbeitet und Ulm hat eine sehr reiche Kultur. Das sieht man jedes Jahr zur Kulturnacht. Ja, und da möchten wir natürlich weiter dranbleiben, dass sich diese Kultur weiter sich in alle Richtungen ausbreiten kann. Zum einen die institutionelle Kunst und zum anderen eben auch, dass die freie Kunst hier ihren Raum findet. Und einer meiner weiteren Schwerpunkte war auch noch die Arbeit mit Geflüchteten in den letzten Jahren, dass die hier einen sicheren Hafen finden. Damit sind wir schon beim Thema sicherer Hafen, der ja auch jetzt gerade im Kommunalwahlkampf eine große Rolle spielt. Und dann setzen wir uns als Linke natürlich besonders auch im Kampf gegen rechts ein und gegen die weitere Militarisierung hier in Ulm.
Ja, ich bin die Christa Meyerhofer. Ich bin auch Mitglied bei den Linken und arbeite da sehr gerne mit im Vorstand. Was ich besonders gerne mache, das ist das Vorbereiten der Feste. Da bin ich so richtig in meinem Element. Und auch deshalb, weil ich selber Künstlerin bin. Und ich mache Kabarett und singe so ein kleines bisschen. Und gerade mit meinen künstlerischen Projekten bin ich sehr froh, dass ich an einer Partei wie der Linken andocken kann. Denn ich mache zum Beispiel die Rentnermoritat. Und da geht es ja um das Desaster in der deutschen Rentenversicherung. Es geht immer noch weiter bergab und viele alte Leute landen in ganz bitterer Armut. Ich sehe das bei vielen Bekannten von mir. Und dann habe ich noch ein anderes Projekt, das gerade im Moment im Umlauf ist. Das sind diese Lichterinstallationen für die zu früh verstorbenen und unerwünschten Kinder von Zwangsarbeiterinnen und Displaced Persons. Das ist so eine kleine Wanderausstellung, die war in der Basilika, war in der Versöhnungskirche in Wiblingen und ist jetzt in der Franziskuskirche in Wiblingen. Und da können Schulklassen hinkommen und sich diese Aufschriften auf diesen Gläsern durchlesen. Da geht es jeweils um ein verstorbenes Kind. Da steht ein Name drauf und dann zum Beispiel Russenkind und das heißt Kind von einer russischen Zwangsarbeiterin und dann steht geboren drauf und gestorben und das oft am selben Tag und das heißt einfach, man ist nicht sehr liebevoll umgegangen mit diesen Kindern und gerade was diese Kinder anbelangt, da herrscht noch ein gewisses Defizit an Erinnerungsarbeit. Und für mich ist es nicht nur Erinnerung, sondern einfach auch Mahnung. Sowas darf nie wieder passieren. Und wir haben ja jetzt wirklich eine Situation, wo viele von uns spüren, das kann leider jederzeit wieder passieren. Und darum mache ich noch ein weiteres Kabarett. Das heißt Biodeutsch? Fragezeichen. Denn es gibt ja so Strömungen in Deutschland, die Identitären, die meinen, ja, man müsste hier einfach nur rein deutsche Vorfahren haben und dann ist man Biodeutsch. Wobei, denen kann ich nur den Tipp geben, forscht ein bisschen nach mit Hilfe eines Genealogen. Ihr werdet sehen, ihr habt alle Migrationshintergrund.
Ja, mein Name ist Hans-Peter Zagermann. Im Gegensatz zu meinen Vorrednerinnen bin ich nicht Mitglied der Linke. Aber das ist ja das Gute an der Linke, dass man auch als Nichtmitglied dort kandidieren kann, was ich auch sehr gerne gemacht habe. Für mich sind zwei Dinge in der Vergangenheit und in der Zukunft werden sie weiterhin eine Rolle spielen, maßgeblich. Ich engagiere mich gerne für Menschen. Zum einen bin ich ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht und mache seit einem Jahr auch ehrenamtlicher Versichertenberater für Menschen, die vor der Frage stehen, wann kann ich in Rente gehen, wann sollte ich in Rente gehen. Und alles, was mit der Rente zu tun hat, berate ich ehrenamtlich, kann man dann bei mir, es gibt natürlich viele Menschen, die das auch machen, aber da engagiere ich mich auch sehr. Ich bin ein Mieter des großen Wohnungskonzerns Vonovia und da kriege ich die Sorgen und Probleme meiner Mitmieter tagtäglich mit, helfe denen bei Widersprüche schreiben, weil die Nebenkostenabrechnungen zum Teil daneben sind, zum Teil auch falsch sind. Es werden falsche Abrechnungen gemacht. Es ist aber sehr mühselig und die Mieter trauen sich kaum, da eine Widersprüche zu legen, weil es halt doch ein bisschen mit Arbeit verbunden ist. Ich helfe da, wo es da geht. Und das ist auch mein Anliegen, warum ich dann kandidiert habe, um auch dies in den Gemeinderat zu tragen. Dass hier Probleme vorliegen, wo sich die Stadt drum kümmern muss, wenn das Jobcenter die Nebenkostenabrechnungen bezahlt, des Großkonzerns Vonovias, ohne zu prüfen, obwohl es wissentlich falsch sind, dann muss da was dagegen gemacht werden und auch die Mieter müssen von Seiten der Stadt geholfen werden. Ein zweites Thema noch ist für mich auch die Natur. Für mich ist ganz wichtig, die Mensch und Natur müssen im Einklang miteinander leben und die Menschen müssen mehr Rücksicht auf die Natur nehmen. Und da habe ich jetzt bei den Linken gefunden, wo beides berücksichtigt wird, Mensch und Natur und wo ich mich dann einbringen möchte.
Ich habe schon jetzt mitbekommen, ein ganz zentrales, vor allem auch sehr wichtiges, auch für Ulm sehr wichtiges Thema ist eben auch der soziale Wohnungsraum, der soziale Wohnungsbaum. Wie soll der denn, einfach mal ganz naiv gefragt, entstehen?
Naja, entstehen, neuer Wohnbau durchbauen, so ganz klar. Und da gibt es ja diese 30%-Quote, die der Gemeinderat in der Wohnungsdebatte beschlossen hat. Und diese 30%, die müssen für uns, für alle, die am Markt sind, einfach gelten. Also das kann nicht sein, dass da jemand ausgenommen wird. Denn wenn man sich die eigentliche Sozialquote im Neubau anschaut, ist die aber ein Bruchteil von den 30%. Aber wir sagen, die 30% sind eigentlich noch zu wenig. Wir müssen auf 50% gehen, weil viel zu viele Wohnungen aus dem sozialen Wohnungsbau eben rausgefallen sind. Entweder durch die Jahre, das ist ja immer auf bestimmte Jahre festgelegt, und zum anderen eben auch durch Verkäufer. Also da muss wirklich dringend was passieren, und man spricht aber immer so viel vom Bauen, Bauen, Bauen. Das ist, kann nur die eine Seite sein. Auf der anderen Seite müssen wir auch Wohnraum, der bereits günstig ist, erhalten. Ulm ist gehört zu den Städten in Deutschland, die die größte Spreizung zwischen Bestandsmieten, also Mieten, die bereits am Markt sind, die bereits vermietet sind, und Neuvermietungen hat. Das sind 30%, also müsste Ulm eigentlich einen Mietendeckel bekommen. Das heißt, dass die Mieten jetzt überhaupt nicht steigen, oder man müsste auch von einer moderaten Senkung der Mieten sprechen. Also da haben wir eine ganze Menge, was wirklich zu tun ist, und da sieht das Baugesetzbuch auch einiges vor, und das haben wir, diese Anliegen haben wir vor, auch in den Gemeinderat zu tragen. Und wie der Hans-Peter schon sagte, gerade die Mieter von diesen Aktiengesellschaften, die am Markt sind, die trifft es besonders hart, und um die versuchen wir uns auch außerparlamentarisch schon zu kümmern.
Ja, weil ein wichtiger Punkt ist natürlich, wie schon angesprochen wurde, es gibt genügend Wohnraum. Wie schaffe ich es jetzt, den auch noch bezahlbar anzubieten? Also gibt es da konkrete Ansätze, Möglichkeiten?
Naja klar, durch diese 50% Sozialquote ist ja dann schon, also das sind geförderte Wohnungen, das sind auch vom Land geförderte Wohnungen, und die müssen schon 30% unter dem Marktwert angeboten werden. Ich meine, die ganze Sache hat natürlich sowieso noch einen Haken. Was wir brauchen, ist die wieder diese Gemeinnützigkeit im Wohnungsbau, die durch Herrn Weigel abgeschafft wurde, 89, hat keiner irgendwie so richtig genau mitgekriegt, weil da war eben, die Grenze ist gefallen und da war so viel, aber das 89, dass die Gemeinnützigkeit gerade im Wohnbereich weggefallen ist, das fällt uns jetzt ganz schön auf die Füße. Und zum anderen eben die Wohnungen, die noch günstig sind in Ulm, da gibt es ja einige, dass die auf jeden Fall auch günstig bleiben.
Ich jetzt als Erstwähler bei der Kommunalwahl, und ich denke jetzt auch viele andere, die zuhören oder sich das jetzt auch noch im Podcast anhören werden, was genau ist der gemeinnützige Bau? Also was wurde da 89 verabschiedet genau?
Ja, dass diejenigen, die eben günstig bauen, einen Steuer begünstigt sind. Vielleicht kann der Hans-Peter da auch noch einiges dazu sagen, denn er ist ja gerade, was jetzt Vermietung und so angeht, ziemlich fit auch.
Also hier wäre auf jeden Fall angesagt, dass anstatt der private Wohnungsbau, wo dann die Wohnungen verkauft werden, hochpreisig verkauft werden, mehr Wohnungen gebaut werden von Genossenschaften. Dazu zählt ja auch die UWS, dazu zählt auch die Heimstätte. Aber das sollte man öffnen, vielleicht auch für andere Genossenschaften. Es gibt in anderen Städten mittlerweile Projekte von Genossenschaften, wo Leute Geld leihen, zwar nicht mit hohen Zinsen, aber das Geld wird verwendet, um dann zu bauen, und diese Genossenschaften verpflichten sich dann, in sozialen Wohnungsbau zu investieren und quasi die Mieten nicht nach oben gleich zu treiben, sondern im unteren Segment zu halten. Und ganz wichtig ist natürlich, dass eine Mietpreisdeckelung mal eingeführt wird und dass auch die Mietpreisbremse zum einen verlängert wird und dass sie auch konsequent kontrolliert wird. Mittlerweile sind die Instrumente für des Mieters so gering, dass er sich ja gar nicht getraut gegen die überhöhten Mieten, obwohl es die Mietpreisbremse ja schon gibt, dagegen zuvorzugehen. Da ist jetzt der Ansatz natürlich durchaus richtig, der jetzt vor kurzem in die Debatte geschmissen worden ist, dass man nachträglich sogar auch diese erhöhten Mieten zurückverlangen kann. Dies ist bisher ja gar nicht möglich gewesen.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es natürlich bei den Vermietern und auch allgemein bei den Aktienkonzernen, die Wohnungen vermieten, ja nicht wirklich auf Anklang spricht. Und das hängt ja natürlich auch aus Kostengründen ja auch mit zusammen. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, irgendeinen Topf, wo das Geld theoretisch auch als Entschädigung rausfließen kann? Gibt es da Möglichkeiten, um einen Kompromiss zu finden? Oder gibt es da nur die beiden Varianten, es bleibt so oder es muss anders werden?
Naja, zum Beispiel ist die UWS ja eine hundertprozentige Tochter der Stadt und die Stadt könnte zum Beispiel entscheiden, dass sie einige Häuser von diesen Aktiengesellschaften zurückkauft. Und ich meine, gucken wir nach Berlin, da haben wir ja jetzt diese Enteignungsdebatte. Also es gibt da durchaus Instrumente, die genutzt werden können.
Dann würde ich sagen, diesen Themenblock schließen wir jetzt erstmal mit einer kurzen Musik ab. Seit einer Viertelstunde sind wir jetzt schon on air. Du hast dir nämlich auch noch einen Song gewünscht, Eva, und zwar Sommer 89. Warum?
Ja, erstens mag ich die Band Cat Car und zum anderen gibt dieser Song wirklich diese Stimmung des Jahres 89 sehr, sehr gut wieder, weil 89 lebte ich noch auf der anderen Seite der Grenze und es war so ein, es ist jeden Tag irgendwas passiert und man kam da überhaupt nicht mehr hinterher, die Ereignisse überschlugen sich und das, habe ich ja noch am Theater gearbeitet und wir haben, das war wirklich aber purer Zufall, auch ein Stück damals gespielt, eine Oper, Der Konsul, also würde ich dem Theater Ulm empfehlen, das ist ein tolles Stück. Und in dem Stück geht es darum, dass Menschen in einer Diktatur sind und im Prinzip auf ihre Ausreise warten. Und das spielten wir im September 89 und da kam einfach alles so dermaßen zusammen und das gibt dieser Song toll wieder.
Free FM. Die Plattform auf Radio Free FM zur Kommunalwahl. Heute die Linkspartei zu Gast. Wir hatten zuerst den Schwerpunkt allgemein, den Wohnungsbau, eben auch sozialer Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum. Auch ein wichtiges Thema, jetzt auch gerade mit Inbetriebnahme ja auch der Linie 2, ist der öffentliche Nahverkehr. Ein Thema ist jetzt ja auch, habe ich jetzt ja schon des Öfteren gelesen, dass ja sogar eine Linie 3 jetzt geplant werden soll und gebaut werden soll. Wie ist denn da vielleicht die allgemeine Haltung der Linken dazu?
Ja, die Linke ist auf jeden Fall sehr positiv, dass man alles in die Wege leiten müsste, weil erstmal muss ja eine Planung gemacht werden und dann eine Machbarkeitsstudie. Das ist eine Linie 3, die dann über Neu-Ulm nach Wiblingen führen sollte, in Angriff genommen wird. Weil das würde dann doch einiges bringen, aber uns ist klar, das geht nicht ohne Neu-Ulm, weil nur Wiblingen anzudienen, das macht rechnerisch auch und auch volkswirtschaftlich keinen Sinn. Aber dies sollte als eine der nächsten Aufgaben des Gemeinderats angegangen werden. Und im Zuge dieser Linie 3 kann man auch hergehen, dass dann die Vororte dann busmäßig besser angedient werden und länger und zu bestimmten Taktzeiten, dass dann die Verbindung Bus nach Wiblingen dann weiter mit der Straßenbahn doch eigentlich eine zuverlässige Verbindung sein könnte. Zum öffentlichen Nahverkehr ist natürlich auch zum Sagen, es krankt schon lange, dass es ein Kurzticket gibt. Ich erlebe in Wiblingen immer wieder, dass die Älteren an einer Haltestelle einsteigen, weil sie zwei Haltestellen nur fahren müssten, um einzukaufen zu gehen oder zum Arzt gehen zu können. Und da müssen sie dann quasi 2,20 Euro oder 2,30 Euro dann zahlen für zwei Haltestellen. Denen ist es aber zu viel, zwei Haltestellen zu laufen. Da wäre es die Möglichkeit mit einem Kurzfahrticket, einfach vielleicht zum halben Preis oder für 1 Euro für 2 oder 3 Stationen. Das kann man ja alles dann austüfteln, wie das ist. Aber das ist schon lange überfällig. In anderen Städten gibt es das ja schon lange.
Das sind auch schon zwei Fragen, die jetzt fast schon vorher gegriffen worden sind. Denn zum einen, klar, für jemanden, der außerhalb des Stadtkerns lebt, für den ist es ziemlich schwierig. Also gehen wir jetzt noch einen Ticken weiter Richtung Bollingen raus. Man braucht eine halbe Stunde erstmal hierher. Dann hat man noch das Problem, die Taktung ist ja auch relativ niedrig frequentiert. Es hieß schon, dass da schon auch Ansätze dann da sind, zu sagen, dass es verbessert wird. Auch ohne Linie 3?
Das kann auch ohne Linie 3 verbessert werden. Wenn man gerade das Beispiel Bollingen nimmt, dann bietet sich das ja an, ja, Busverbindungen zum Beispiel nach Herrlingen runter zum Bahnhof zu machen und da den Zugverbindungen dort deutlich auszubauen. Es gibt ja in Baden-Württemberg durchaus Bestrebungen, das zu verbessern, durch Taktzeiten alle stündliche Zugverbindungen, halbstündliche Zugverbindungen. Und da müssen die Busse dann so getaktet sein, dass man dann direkt zum Bahnhof kommt und von dort aus dann schnell in die Stadt nach Ulm rein.
Also der öffentliche Nahverkehr, da muss eigentlich wirklich in so attraktiv sein, dass die Leute gar nicht anders können, als damit zu fahren. Denn es ist ja immer noch so, dass das Auto, also dass der Individualverkehr mit dem CO2-Ausstoß ganz vorne dran ist. Und wenn man sich die Anzahl der Autos, die in Ulm pro Kopf auf 1000 Einwohner kommen, in Ulm über 500 Autos, während es in Berlin nur über 300 sind, also wenigstens ein bisschen weniger. Und gerade was die Reduzierung des Individualverkehrs angeht, da muss natürlich dann der ÖPNV wirklich so attraktiv sein, dass die Leute erstmal von den Verbindungen da verschiedene Möglichkeiten haben, dass wir eben auch so Verkehrsknotenpunkte schaffen, wo die Leute die Möglichkeit haben, entweder vom Fahrrad auf den ÖPNV umzusteigen oder auf Carsharing-Angebote, also dass da wirklich ganz große gekennzeichnete Verkehrsknotenpunkte sind. Und zum anderen, wir wünschen uns, jetzt ist so viel Geld ausgegeben worden für diese Garage am Bahnhof, dass sie sich in wenigstens so bezahlt macht, dass wir eine autofreie Kernstadt haben können und dass wir haben ja diese Sozialräume und dass auch in den Sozialräumen immer ein Teil wenigstens schon erstmal autofrei ist. Und dann müssen wir natürlich auch an der Tarifschraube drehen. Dieses Kurzstreckenticket wurde schon genannt, also nochmal auf Sommer 89 zurückzukommen, als ich Anfang der 90er Jahre fest hier in diese Gegend drüber kam, gab es in Baden-Württemberg schon einige Städte, die das hatten. Also da hat Ulm einiges verschlafen. Zum anderen, wir haben jetzt den Samstag kostenlosen Nahverkehr. Also ich bin der Meinung, da kann man nicht wieder zurückgehen. Den Samstag sollte man kostenfrei da auf alle Fälle lassen und dieses kostenfreie Angebot sukzessive weiter ausbauen. Und wer auf jeden Fall freie Fahrt haben sollte, sind Schüler, Auszubildende. Und wir müssen uns auch gerade für Leute, die von Altersarmut bedroht sind, da auch ein anderes System einfallen lassen.
Ja, das wollte ich auch noch einmal bestätigen. Ich bin Rentnerin und wenn ich von Wiblingen in die Stadt fahre, dann kostet mich das 4,60 Euro. Und das ist eigentlich relativ viel Geld. Ich finde, das muss preiswerter werden. Wenn man die Autofahrer wegbekommen will aus dem Zentrum, muss das Busfahren preiswerter werden. Die Busverbindungen sind toll, aber eben die Kosten unbedingt herunterschrauben.
Und wir brauchen auch Nachtverbindungen in die Ortsteile, denn das ist wirklich ein großes Problem für jüngere Leute. Wenn die in die Stadt gehen zum Feiern, dann wollen sie ja auch nicht gerade gehen, wenn es am schönsten ist, sondern aber da gibt es schon intelligente Systeme wie Bus on Demand oder Apps und da müssen wir wirklich gucken, was wir da in Ulm auf den Weg bringen können.
Ich glaube, ihr habt doch mein Skript geklaut vorhin. War jetzt gerade die nächste Frage bezüglich Nachtbusse. Aber vielleicht nochmal, um allgemein auf die Situation aufmerksam zu machen. Wenn man jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Niederstotzingen. Man ist eigentlich in einem anderen Landkreis, aber trotzdem auch ziemlich nah an Ulm dran. Mhm. Man hat das Problem, die Verbindung ist nur stündlich. Dann auch noch in einem, ich nenne es jetzt mal Bummelzug. Das heißt, man braucht ewig lang. Ich kenne jetzt kaum jemanden, der aus Niederstotzingen wirklich regelmäßig mit dem Zug fährt, sondern er greift zum Auto. Dann gibt es ja die Möglichkeit, man kann zum Beispiel in der Friedrichsau, Messe hinten, gibt es Möglichkeit gratis zu parken. Weil das Parkplatzproblem im Allgemeinen ist ja in Ulm schon auch immens. Mhm. Was für Möglichkeiten gibt es denn da, das auch noch, oder was für Ansätze sieht da die Linke, die Möglichkeiten des Parken und den ÖPNV so, wie sagt man, ohne große Wege und mit ohne die Innenstadt jetzt irgendwie dann noch weiterhin mit Autos zu belasten, einfach auch die Leute zu versorgen und anzudienen.
Ja, da müssen wir schauen, dass wir die Parkplätze nutzen können, die schon da sind und dort eben solche, wie ich schon sagte, Mobilitätsknotenpunkte zu schaffen. Denn in Ulm sind schon 15% der Fläche versiegelt, nur für Parkplätze. Und das ist, glaube ich, eine ganze Menge. Und da dürfen wir nicht noch mehr Flächen versiegeln, denn gerade diese Flächenversiegelung, die ist ganz, ganz schlecht fürs Klima. Also auf alle Fälle, Park-and-Ride-Systeme sind da, glaube ich, die Lösung, die wir da noch besser machen könnten.
Weil was ich da immer, oder eher in Anführungsstrichen, immer als problematisch sehe, wenn man wirklich, sage ich mal, gut andienbar parken möchte, bist du automatisch an ein Parkhaus gebunden. Es gibt so gut wie kaum diese Gratis-Parkplätze. Sieht da die Linke noch weitere vor, dass man jetzt irgendwie sagt, wir gucken, dass wir da vielleicht nochmal ein Park-and-Ride anbieten können?
Ja, da müsste man sich angucken, was in diesem Ring um die Stadt rum, was es da noch an Flächen gibt, die schon versiegelt sind und die für Parkplätze genutzt werden könnten. Und ansonsten, wenn du jetzt Niederstotzingen angesprochen hast, das sind alles Teile, also das gibt ja diesen Dingverbund und da müsste man sich, und Ulm gehört ja auch mit dazu und sitzt da eben auch mit drin in den Räten, um das zu beschließen. Und da müsste man eben gerade gucken, dass diese kleinen Ortschaften viel besser angebunden werden und dass es eben auch mit der Taktung klappt. Denn das nützt ja nichts, wenn man irgendwo ankommt auf dem Zwischenbahnhof und muss dann eine halbe Stunde warten, bis es weitergeht. Das ist dann irgendwo nicht gerade zielführend.
Was vielleicht auch noch direkt mit dem ÖPNV zusammenhängt, Menschen mit Beeinträchtigungen, finde ich, haben auch immer noch Schwierigkeiten mit dem ÖPNV in Ulm, gerade was Barrierefreiheit angeht. Was sind da Ziele, Motivationen von den Linken? Wie man da, kann man das noch besser machen? Muss man das sogar noch besser machen? Muss man da noch Sachen ausbauen?
Also da muss man schon feststellen, dass Ulm schon sehr viel gemacht hat, was die Barrierefreiheit angeht im öffentlichen Nahverkehr. Es gibt aber durchaus natürlich immer noch Haltestellen, wo es noch problematisch ist. Und da werden wir uns dann einsetzen, dass dies Zug um Zug dann weiterhin verbessert wird. Aber insgesamt muss man sagen, da hat die Stadt Ulm doch schon einiges geleistet. Muss man durchaus auch lobend sagen.
Und mein absoluter Favorit ist das Symbolsystem, was Reutlingen hat. Das ist gerade für Menschen mit geistiger Behinderung beziehungsweise für Menschen, die kein Deutsch lesen können, ist das super, weil da werden alle, wird mit Farben und wird mit Symbolen gearbeitet und das können die meisten Menschen wissen dann, wo sie hin müssen. Und das hilft dann doch ein ganzes Stück, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Was, wo man auch sagen kann, wo man auch die Stadt Ulm loben kann, ist eben auch die Fahrradwege und allgemein, wie das Fahrrad auch in das Stadtbild integriert wird. Wie kann man das Angebot für Radfahrer vielleicht in Ulm noch besser machen?
Also ich bin ja selber begeisterter Radfahrer, bin auch heute jetzt wieder mit dem Fahrrad von Wiblingen hierher gefahren und ich kenne andere Städte wie Bremen und da muss ich sagen, Ulm ist da eher weiter hinten. Es hat sich zwar in den letzten Jahren was getan, aber es fehlt immer noch solche Schnellfahrradstraßen, wo man doch relativ zügig kommt. Das Problem ist immer noch, dass die Fahrradfahrer mit den Fußgängern immer wieder in Kontakt kommen. Ich bin zwar ein rücksichtsvoller Fahrer, aber es gibt natürlich durchaus auch andere Beispiele. Aber da gibt es vieles noch zu verbessern. Innerhalb der Innenstadt muss das Auto immer mehr verdrängt werden oder immer mehr Rücksicht nehmen auf die Fahrradfahrer. Dazu muss man aber natürlich vielleicht noch mehr Fahrradstraßen ausweisen, weil da funktioniert es doch etwas besser. Zwar nicht so, wie es unbedingt immer sein müsste, aber das ist ja vielleicht auch ein Erziehungsprozess, der sich entwickeln muss. Und je mehr Fahrradstraßen ausgewiesen werden, umso eher kommt wahrscheinlich der Erziehungsprozess, dass Autos auf Fahrrad Rücksicht nehmen, die Fahrradfahrer auf die Fußgänger Rücksicht nehmen, die Fußgänger auch auf Behinderte Rücksicht nehmen. Da gibt es noch viel Erziehungsbedarf.
Aber einen konkreten Ansatz gibt es jetzt noch nicht, wie man jetzt die Fahrradstraßen ausbauen könnte oder neue integrieren könnte.
Es mangelt auf jeden Fall, dass es bei der Stadt Ulm eine Stelle gibt, die, glaube ich, immer noch verwaist ist. und nicht wieder besetzt ist, die sich da also hauptamtlich drum kümmern kann natürlich und dann in der Verwaltung dann entsprechende Dinge auf die Wege bringt, weil es ja Baumaßnahmen sind, die da machen muss. Und es muss natürlich dann auch der Topf für die Fahrradwege muss aufgestockt werden, damit man dann auch mehr machen kann.
Ich würde jetzt trotzdem vorschlagen, wir machen einen kleinen Sprung zum nächsten Thema, weil sonst platze ich hier vollkommen aus meiner Vorbereitung raus. Und zwar ein wichtiges Stichpunkt ist eben auch Bildung und Ausbildung. Und da hat die FDP gestern angesprochen, dass die Kommune dafür sorgen soll, eine Berufsmesse zum Beispiel nur für das Handwerk zu organisieren. Gibt es da auch einen Standpunkt dazu von den Linken?
Ja, also natürlich ist es gut, eine Berufsmesse zu machen, um sich gegenseitig auszutauschen. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen.
Dann vielleicht in dem Zuge dessen ja auch wurde angesprochen, Meisterausbildung ist ja weiterhin mit eigenen Kosten verbunden, während ja die normale Ausbildung man bezuschusst wird und man bekommt auch sein Gehalt da dafür. Mhm. Gibt es da Möglichkeiten, irgendwie da auch Ansätze zu sagen, da muss unbedingt eingegriffen werden, dass sowas eben auch für mehrere Leute zugänglich wird, weil es sind ja auf locker 10, 12, 13.000 Euro, die man da ja aufbringen muss, um überhaupt sich dafür qualifizieren zu können.
Ja, selbstverständlich. Ich meine, das ist unsere ganz klare Haltung der Linken, dass Bildung immer kostenfrei sein muss. Allerdings ist das etwas, was wir auf kommunaler Ebene leider, ich meine, bei den Kindergartengebühren, da bin ich der Meinung, da können wir durchaus was machen als Kommune. Das machen ja auch einige. Aber bei der Meisterausbildung ist das für uns als Kommune, so viel ich weiß, leider nicht möglich.
Es wäre aber möglich, zum Beispiel über die Arbeitsagentur sowas zu fördern, was es in den 80er Jahren nämlich schon gab.
Das heißt, da müsste man eher wieder in alte Sachen mal wieder sozusagen aufleben lassen.
Ach ja, ich meine, das ist ja einiges verschwunden aus der Gesetzgebung, was gar nicht so dumm war, ne? Also das würde ich allerdings auch wirklich sehr gut finden, aber so viel ich weiß, müsste das dann aber zentral geregelt werden, weil wir in Ulm, ja, ich weiß nicht inwiefern das möglich ist, weil die das ja auch alles aus bestimmten Töpfen immer nehmen und dann muss immer ein Programm aufgelegt werden und ist, was ich natürlich wirklich blöd finde, aber da sind unsere Leute im Bundestag natürlich schon dran an dem Thema, weil das eigentlich ein unhaltbarer Zustand ist.
Wo man aber auf jeden Fall eingreifen kann, das ist, was Niedriglohn angeht. Ich glaube, da ist Ulm sehr, sehr weit oben, was das Ranking angeht, was allgemein den Niedriglohn angeht oder eben auch befristete Verträge. Wie kann man da auf Kommunalebene vorgehen und wie wird die Linke da vorgehen?
Ja, auf Kommunalebene kann man da insoweit vorgehen, dass man eben guckt, dass es das an der, oder fordert und kontrolliert, dass es das bei den städtischen Betrieben nicht gibt, dass die städtischen Mitarbeiter tarifbezahlt werden und vor allen Dingen, dass die Stadt eben keine Fremdleistungen einkauft, sondern ich habe es zum Beispiel, in diesem Jahr war das wieder, dass die Reinigungskräfte in Ulm, dass das europaweit ausgeschrieben wurde, also dass die im Prinzip ihre Reinigungskräfte outsourcen. Und wenn die aber Mitarbeiter der Stadt wären, dann könnte man gucken, dass sie tarifgerecht, mindestens tarifgerecht bezahlt werden. Und wenn die Ausschreibung da ist, dann ist auf alle Fälle darauf zu achten, dass nur solche Anbieter zum Zug kommen, die tarifgebundene Arbeit eben in ihrem Unternehmen haben. Und ich meine, das ist natürlich klar in Ulm ist. Ich meine, wir hatten zum Beispiel bei den Seelöwen ja den Fall, dass ein Sub-Unternehmer dann das Gehalt nicht bezahlt hat für seine Arbeiter. Die Arbeiter da standen ohne irgendwelches Geld und hier auch nicht mehr wohnen konnten und dann eigentlich nach Hause mussten. Die kamen aus Rumänien und eigentlich auch kein Geld hatten, irgendwie zurückzufahren. Also das ist eine sehr, sehr dumme Situation. Und dass Ulm auch gerade in seinen, ich meine eigentlich überall, aber in solchen Prestigeobjekt, ja, darauf achtet, dass
diese Dinge eingehalten werden. Und ansonsten, dass der Zoll eben wirklich auch kontrolliert, eben keine Schwarzarbeit. Und dass, denn Schwarzarbeit bedeutet immer auch Ausbeutung. Und dass wirklich kontrolliert wird von den Finanzämtern, dass denn der wenigstens der Mindestlohn eingehalten wird. Wobei der Mindestlohn für uns ja wirklich noch zu niedrig ist, denn unter 12 Euro dürfte niemand hier in diesem Land und gerade in Ulm, wo das Leben ja nun auch nicht gerade zu den billigsten gehört, verdienen.
Was vielleicht ja auch noch, du hast es auch schon angesprochen, die Kitas. Ich habe es jetzt auch mal noch mit in das Thema Bildung reingenommen. Da fängt es ja an bei den ganz Kleinen. Ihr geht damit raus, ihr wollt kostenfreie Kitas. Jetzt ging aber auch die Geburtenrate in Ulm hoch. Das heißt, langfristig müsste man ja wahrscheinlich auch gucken, dass man mehr Kitas in Ulm hat.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja diese Kita-Ausbauoffensive und die muss weitergeführt werden, auf jeden Fall. Und zum anderen zu sagen, kostenfreie Kitas sind nicht möglich, das stimmt einfach nicht. Ich meine, wenn man nach Heilbronn guckt, dann die haben seit 2008 kostenfreie Kitas und da müsste erstmal evaluiert werden, wie das jetzt aussieht, ob da in irgendeiner Weise die Qualität drunter gelitten hätte. Also nach dem, was ich recherchiert habe, nicht. Aber da müsste ein Austausch stattfinden. Und in Mannheim ist ein Kindergartenjahr auf jeden Fall frei. Und die sind jetzt gerade dabei, auch das zweite Kindergartenjahr frei zu machen. Und das sind doch Vorbilder, an denen man sich orientieren könnte. Und Ulm hat da auch nicht weniger Geld, ne? Und es wird ja immer darauf angesprochen, dass das Land dafür zuständig ist. Natürlich ist das Land dafür zuständig, aber wenn das Land sich nicht bewegt, zeigen diese Städte, dass Kommunen durchaus in der Lage sind, da auch was zu machen.
Das heißt, dadurch wird dann automatisch die Stadt sozusagen, tritt dann in Kraft, um den Kindergarten gratis anzubieten oder eben kostenfrei. Das heißt, die Stadt übernimmt dann die Kosten.
Ja, die Stadt übernimmt die Kosten. Ich meine, von einem Teil der Kita-Kinder übernimmt die Stadt ja schon die Kosten. Was ich gut finde, da muss ich Ulm jetzt auch mal loben, dass zum Beispiel für alle, die diese Lobbycard haben, dass für die der Kindergartenbesuch kostenfrei ist. Das ist natürlich auch sehr gut. Aber dann steigen die Kosten doch sehr, sehr hoch an. Und darauf wird man auch sehr oft, gerade an Infoständen angesprochen, von Leuten, die wirklich auch nicht so sehr viel Geld haben und kurz drüber liegen, dass die mächtig zu tun haben, die Kindergartengebühren aufzubringen.
Wenn man jetzt da noch den Aspekt auch noch mit reinnimmt für die Stadt, also ich tue mich da jetzt schwer mit der Frage im Allgemeinen, aber im Endeffekt, es muss sich ja auch rendieren. Es ist ja leider so, dass alles, was man macht, muss sich ja irgendwie auch wieder ausgleichen. Wenn ich jetzt aber gucken möchte, dass ich zum Beispiel einen fairen Lohn hinbekomme, aber zum Beispiel den Kita-Platz gratis anbiete, spielt sich das dann nicht irgendwie auch gegenseitig rein?
Naja, das eine würde ich nicht gegen das andere ausspielen. Es ist so, die Kita gehört mit zur Bildung und die Bildung ist eben keine Dienstleistung, sondern ich meine, man spricht heute schon und man an den Universitäten wird gerade frühkindliche Bildung gelehrt und man weiß, dass die Bildung in den ersten Lebensjahren besonders wichtig ist. Und da ist es einfach auch wichtig, dass jedes Kind die Möglichkeit hat, diese Bildung zu genießen und dann auch, dass die Kindergärten auch flexibel sind, dass die auf die Bedürfnisse der Eltern eingehen. Es ist ja nicht so, dass die Eltern aus Jux und Dallerei jetzt die Kinder länger in der Kita lassen, sondern die müssen sich da auch nach ihren Arbeitszeiten richten. Und so wie ich gehört habe, ist es sehr schwer von einem Modul, also wenn man jetzt zum Beispiel 5 Stunden Betreuung hat, aufs nächste umzusteigen. Aber es ist für viele ist das überlebenswichtig und existenzgefährdend, wenn das nicht klappt. Also das sollte man im Hinterkopf haben, ne?
Machen wir einen kleinen Sprung, was das Alter angeht. Die Kinder aus der Kita sind jetzt etwas älter und sind im jugendlichen Alter. Wie erreicht allgemein und wie ist so der Zulauf bei der Linken mit der Jugend?
Ja, eigentlich sind Wenn man sich den Balken anguckt, man kann ja immer solche Statistik abrufen, ne, sind die meisten unserer Mitglieder ja so zwischen 18 und 30 Jahren. Und dann ist es wie in vielen anderen Parteien auch, so bis dann kommt so die Erwerbs- und Familienpause und dann steigt es nachher wieder später ein Stück weit an. Also gerade jungen Leuten haben wir Zulauf und jetzt muss man gucken, diese jungen Leute auch in die Arbeit einzubinden.
Was mir auffällt, dadurch vielleicht auch, ich finde die Generation, zu der ich mich jetzt auch noch dazugehöre, ist sehr, sehr, es wurde immer gesagt, wir seien zur Politik verdrossen, wobei ich finde, es ist genau das Gegenteil. Ich finde, so motiviert, wie die jungen Leute jetzt gerade sind, war schon viele, viele Jahrzehnte eher nicht mehr. Jetzt ganz, ganz aktuelle Debatte ist eben auch die Fridays for Future Geschichte. In der Politik muss man ja zugeben, viele Parteien, man kann schon fast sagen, verspotten ja oder verhämen da schon fast die Kinder, die jetzt da nach draußen gehen, zeigen ja nur Schulschwänze und auch, ich finde auch in Ulm allgemein, es ist sehr, sehr schwierig, was jetzt auch Privatpersonen auch in Gruppen, in Diskussionen dazu mit beitragen. Und wie kann man da als Partei dann eben auch die Jugend unterstützen?
Also einfach, indem man auch mitgeht hin und wieder. Und ich persönlich finde das sehr, sehr wichtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn nur mit Druck von unten, mit Druck von der Straße, wird man was erreichen. Also diese Gelbwesten in Frankreich, die gibt's nicht umsonst und die erreichen doch schon ein bisschen was. Und ich würde mir in Deutschland das mehr und mehr wünschen. Zurzeit gibt's ja in Ulm und auch deutschlandweit eine interessante Aktion von katholischen Kirchen. Frauen, die treffen sich am Samstag um 17 Uhr ungefähr vor der Kirche in Ulm und vor dem Münster. Sie tragen schwarze Kleider und einen weißen Schal und protestieren gegen das Patriarchat in der katholischen Kirche. Und ich denke, da muss immer in vielen Situationen dieser Druck von unten ganz konsequent durchgezogen werden. Ich würde mir persönlich, weil ich mich so sehr für eine bessere Rente einsetze, auch von Seiten der Rentnerinnen und Rentnern und auch von den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern wünschen, dass sie Gesicht zeigen und auf der Straße präsent sind. Denn dadurch wird man wirklich was erreichen. Man kann immer 1000 Petitionen schreiben und ja, man wird vertröstet und vertagt und wir Rentner, wir werden es wahrscheinlich nicht mehr erleben. Ja, man ist froh, wenn es wieder einen weniger gibt, so ist es leider. Und das ist mir persönlich sehr wichtig.
Die Fridays for Futures, Schüler und Schülerinnen, denen muss man auf jeden Fall ein großes Lob aussprechen. Weil sie haben jetzt eine Debatte oder beziehungsweise die Debatte, die es ja eigentlich schon seit Jahrzehnten eigentlich gibt, aber wo keiner ernst genommen hat, jetzt mal wirklich auf die Tagesordnung gebracht. Und die Linke haben eine Möglichkeit, im Gemeinderat dieses Thema dann hineinzutragen. Am Freitag oder am Samstag wollen die Fridays for Futures ihre Forderungen an die Stadt Ulm veröffentlichen. Und da wird es eine Aufgabe von uns dann sein, natürlich auch von anderen Gemeinderäten der anderen Parteien oder der anderen Listen, natürlich da genau hinzuschauen und in Ulm deutlich mehr für den Artenschutz, für die Artenvielfalt, für den Klimaschutz umzusetzen. Die Zeit drängt und die Jugendlichen haben Recht und sie sind nicht mehr unpolitisch.
Beobachte ich auch jetzt seit einigen Jahren. Auch wenn ich mir die Diskussionen angucke vor 5 Jahren und jetzt, so sind die einfach, die sind emotionaler, die sind themenorientierter. Und es gibt einfach auch mehr davon. Und es gibt ja diese Diskussion nur, wenn Leute da sind, die sich dafür interessieren. Und Fridays for Future ist insofern eine absolut richtige Antwort der Schüler auf die Probleme heute. Denn sie müssen ja die Welt irgendwann mal übernehmen, die von uns hinterlassen wurde. Und da ist es auch richtig, dass sie Forderungen stellen. Und eine ihrer Forderungen wird sein, ich glaube, da verrate ich nichts, und es wird sein, dass Ulm auch den Klimanotstand ausruft. Das bedeutet, dass alle Entscheidungen, die im Gemeinderat gefällt werden, danach angeschaut werden, was sie denn für das Klima machen, wie sie sich auf das Klima auswirken. Und Das ist eine absolut unterstützenswerte Sache. Zum anderen waren auch viele Jugendliche oder sind heute auch noch viele Jugendliche gerade in dieser Bewegung Sichere Häfen, Solidarity Cities unterwegs. Und da war eigentlich auch seit 2015, seit dieser Flüchtlingsstrom kam, waren sehr viele Jugendliche und junge Erwachsene dabei, die sich da auch ganz stark engagiert haben. Und vergessen wir nicht diesen ganzen Kampf gegen rechts, viele junge Leute dabei sind. Also ich sehe diese Politikverdrossenheit, die so zu Beginn der 10er Jahre so im Raum stand, im Moment nicht mehr so gegeben.
Das ist auch etwas, das mir halt einfach auch aufgefallen ist, weil damit war ich am Anfang immer sehr konfrontiert, noch in der, als ich dann auch noch so 8., 9., 10. Klasse war, hieß es immer, ja, ihr seid ja eh die Generation Politikverdrossenheit, es interessiert euch ja gar nicht. Und ich finde, jetzt haben wir auch schon wieder Ulm Solidarity City angesprochen, ich finde, seitdem merkt man einfach, wie viel eigentlich die Jugend ausmacht, ja, und wie wichtig es auch ist, die Jugend zu akzeptieren und vor allem auch Mitspracherecht zu geben und eben auch sie vortreten zu lassen. Jetzt mit Ulm Solidarity City, ich denke mal, der Name verrät es ja auch schon, es soll auch um eine humanitäre Flüchtlingspolitik gehen. Wie allgemein, oder was sind da allgemein die Ziele?
Also Solidarity City bedeutet eben auch, dass ein Stück weit einen Aufruf an die Bürgerschaft, dass sie den Geflüchteten hier in dieser Stadt Raum geben. Es ist eigentlich eine Weiterführung der sicheren Häfen. Und ich kann das aus dem Flüchtlingsrat sagen. Ich meine, sicherer Hafen ist sicherlich ein Synonym, aber die haben gesagt, ja, es gibt ja nicht nur die Geflüchteten, die jetzt mit dem Boot kommen, sondern schauen wir mal nach Lesbos, diese humanitäre Katastrophe. Wir müssen im Prinzip allen eine Heimat geben und da eine solidarische Stadt zu schaffen. Und wenn man sich den Referentenentwurf aus dem Innenministerium zur Frage Geflüchteter anschaut und Geflüchtete und Ehrenamt anschaut, dann kann es einem Angst und Bange werden. Und ich glaube, dass da eben sehr viel Zivilcourage gefordert sein wird, denn es stehen ja Gefängnisstrafen im Raum, sobald man zum Beispiel als Ehrenamtlicher einen Geflüchteten darüber informiert, wann der Abschiebetermin ist oder wann Abschiebetermine sind. Und es soll ja auch noch weiter diese Ankerzentren, wenn man sich diese anschaut und wenn man sich auch diesen Abschiebeknast in Pforzheim anschaut. Also es soll alles sehr viel strenger werden und wir sehen das auch, dass wirklich mehr Leute auch abgeschoben werden. Also es greift schon und dass da die Stadt ein Stück weit zusammenrückt und zusammenhält und sagt, nehmt nicht mit uns. Das bedeutet eigentlich solidarische Stadt.
Jetzt ja auch das Thema Ehrenamt. Ich finde, das verbindet es jetzt ganz gut. Es gibt ja auch viele Vereine in Ulm, wie jetzt zum Beispiel Menschlichkeit e.V. Wie nah steht dann auch der Austausch zwischen der Partei und eben solchen Gruppierungen?
Eigentlich sehr. Also, aber das ist eigentlich von jedem Einzelnen ein Stück weit selbst abhängig, weil wenn jemand von uns dorthin geht, dann ist man natürlich immer Parteimitglied, aber man geht ja auch als Privatperson hin oder man geht als jemand hin, dem das Thema einfach wichtig ist. Mit einigen, es gibt Vereine, mit denen wir auch als Partei zusammenarbeiten, wie beispielsweise das DZOK. Und auf der anderen Seite findet ein reger Austausch statt und da schaut man dann, ob man da als Partei reingeht oder ob man als Privatperson reingeht.
Also ich finde das Ehrenamt sehr, sehr wichtig und ich kann auch einiges machen ehrenamtlich. Aber so wie es in Bayern zurzeit ist, dass man einen Wettbewerb für die Tafeln macht. Mhm. Wo ist die beste Tafel? Da finde ich, das ist also in meinen Augen obszön. Also das ist ja wirklich ganz kontraproduktiv. Da fehlt gerade noch, dass man eine Olympiade macht für die Ehrenamtlichen. Das ist Ausbeutung pur. Der Staat darf sich nicht ausreden auf das Ehrenamt. Der Staat muss schon das nehmen, was er machen muss. Ja? Also eine Sozialpolitik darf sich nicht ausruhen auf dem, was die Ehrenamtlichen machen.
Jetzt muss ich trotzdem ins Wort reinkrätschen. Dadurch, dass die Zeit einfach schon vorweg eilt, eine ganz wichtige Frage, die ich einfach auch noch stellen möchte, die jetzt eben auch seit letztem Jahr extrem, extrem präsent in Ulm ist. Auf eurer Chronik, auf Facebook ganz weit oben, unter 18 nie. Was hat's damit auf sich?
Du sprichst jetzt die Werbung der Bundeswehr an. Genau, also das ist für uns auch eine ganz klare Sache, Bundeswehr raus aus den Schulen. Das ist, die haben da überhaupt nichts zu suchen. Wenn jemand über 18 ist, okay, dann kann er selbst entscheiden. Also ich meine, wir sind natürlich, wir sehen die Bundeswehr auch in vielen Punkten sehr kritisch, ne? Das ist klar. Aber an Schulen haben sie absolut nichts zu suchen.
Und ich habe ja schon angesprochen, in Ulm ist jetzt eigentlich quasi so ein zentraler Stützpunkt ja irgendwie auch geworden. Für die Bundeswehr, für die NATO, für alles. Kann man da überhaupt noch dagegen vorgehen? Gibt es da Möglichkeiten?
Ja, also ich meine, wir können natürlich das nicht sagen, als Forderung in unser Kommunalprogramm schreiben, JSEC weg. Das geht nicht. Ne? Wir können da auf Bundesebene darum kämpfen, dass sich da was verändert auf europäischer Ebene. Aber wir können natürlich auch Dinge auf lokaler Ebene machen. Nämlich zum Beispiel, was an der Uni, an der Hochschule und an der Hochschule Neu-Ulm fehlt, ist eine Zivilklausel. Und die meisten Unis und Hochschulen haben das. Und da muss sich jetzt endlich mal was bewegen. Und zum anderen kann man auch bei der Ansiedlung neuer Gewerbe eben gucken, kann man als Stadt auch eine Zivilklausel einführen und sagen, wir möchten nur Betriebe bei uns haben, die eben Produkte für ein friedliches Leben produzieren. Betriebe, die für die Rüstung arbeiten, die haben wir in Ulm schon genug. Jetzt müssen wir wirklich gucken, dass da nicht noch mehr kommt.
Dann würde ich sagen, bevor wir dann auch schon zum Ende kommen, jetzt noch mal die Möglichkeit zu nennen, die Homepage vielleicht, wie man euch erreicht, wo man vielleicht das Programm allgemein noch mal nachschauen kann und wann vielleicht nächste Aktionen, Stände stattfinden.
Also die Homepage ist www.linke-ulm.de. Wir sind auch auf Facebook vertreten, auf Instagram und da einfach die Linke Ulm eingeben, dann kommt dort unsere Seite. Und die nächsten Aktionen, natürlich sind wir jetzt weiter unterwegs mit Infoständen, das ist ganz klar vor der Kommunalwahl, wir wollen da so viele Leute wie möglich erreichen, aber wir haben noch eine wirklich ganz, ganz hervorragende Veranstaltung, nämlich am 21. Mai um 19 Uhr im Gleis 44. Da ist Martina Renner da. Und Martina Renner ist Mitglied des Bundestages und war unter anderem im NSU-Untersuchungsausschuss und befasst sich seit vielen Jahren mit rechten Strukturen. Und sie wird einen Abend machen über rechte Strukturen in Polizei und Bundeswehr. Ich glaube, dass es sehr viele interessieren wird. Und am 22. Mai, also einen Tag drauf, ist die Heike Hänsel da. Da werden wir eine Kundgebung in der Stadt machen um 17 Uhr zum Thema Lesbos, also als menschliche oder als humanitäre Katastrophe mitten in Europa. Und Heike Hänsel ist jedes Jahr 2 bis 3 Mal auf Lesbos und kennt die Lage dort sehr gut. Und wer danach noch Zeit und Lust hat, mit der Heike zu diskutieren, kann sich danach noch mit ihr treffen. Der Ort wird noch bekannt gegeben auf unserer Facebook-Seite und auch auf der Homepage.
Dann sag ich jetzt schon mal vielen lieben Dank, Eva Maria Klate-Braun, Christa Meierhofer und Heinz-Peter Zagermann für die doch kleine Aufklärung bezüglich des Programms. Ich selbst bin Erstwähler. Ich hoffe, ich konnte den ein oder anderen da draußen mit meinen Fragen so ein bisschen auch mit repräsentieren. Wie gesagt, ich sag vielen Dank. Wie ihr die Linke erreicht, habt ihr mitbekommen. Auf FreeFM geht es jetzt gleich weiter mit Turn It Up und morgen gibt es dann auch schon wieder die nächste Wahlplattform, dass ihr mir auch ja informiert in diese Kommunalwahl geht. Mein Name ist Dominik Köstler und ich sage vielen Dank fürs Zuhören.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.